Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der dritte Advent ist traditionell gewidmet einer ganz wichtigen adventlichen Figur, nämlich Johannes dem Täufer, dem sogenannten Vorläufer Jesu. Er war der Cousin von Jesus, war ein halbes Jahr älter, aber er war schon lange vor Jesus ein bekannter Mann in Israel. Im Matthäusevangelium Kapitel 3 lesen wir: Zu jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und dann hören wir weiter, wie der Johannes gekleidet war. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner von Jerusalem sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Die Predigt Johannes des Täufers war der Ruf zur Umkehr. Bußpredigt. Kehrt um, Gott kommt und so wie ihr seid, könnt ihr nicht im Gericht bestehen. Und deshalb bot Johannes dann die Taufe an als Zeichen der Buße. Und wenn wir weiterlesen würden jetzt, dann würden wir feststellen, dass die Predigt des Johannes, ja, die war krass, die war hart, die war schonungslos, ohne Rücksicht auf Personen. Als dann die Pharisäer und Schriftgelehrten zu ihm kommen, um mit ihm zu reden, also sozusagen die Führungselite damals, da fährt er sie an: Ihr Schlangenbrut, was meint ihr denn, wer ihr seid? Also Johannes nahm kein Blatt vor den Mund und er schreckte auch nicht davor zurück, Herodes, den Landesfürsten, öffentlich des Ehebruchs anzuklagen und auch ihn zur Buße zu rufen. Herodes hatte nämlich seine Ehefrau in die Wüste geschickt, hatte die Frau seines Bruders aus Rom entführen lassen und lebte nun mit der Frau seines Bruders zusammen. Und das sagt ihm dann Johannes der Täufer öffentlich: Das ist Ehebruch. Und solange es andere betraf, hatte Herodes den Johannes den Täufer ja gewähren lassen, aber jetzt wurde es ihm zu bunt und er ließ Johannes den Täufer verhaften und ihn in der Bergfestung Machareus einkerkern. Das ist der Hintergrund unseres Predigtextes. Ich lese aus dem 11. Kapitel des Matthäusevangeliums die Verse 2 bis 6. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm. Könnt ihr mal weiterschalten, dann würde der Text erscheinen. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Liebe Geschwister, es berührt mich immer wieder neu, was in dieser kleinen Geschichte drinsteht. Ich versuche mich dann in die Situation von Johannes dem Täufer hineinzudenken. Johannes der Täufer sitzt in seiner Zelle und grübelt vor sich hin. Und seine Zelle war gewiss nicht so komfortabel wie die Zellen in den Strafvollzugsanstalten unserer Zeit. In der Burg Machareus war das wahrscheinlich irgendwie ein finsteres Loch im Fels, feucht, eventuell voller Ungeziefer, kein Licht, wenig Essen und Trinken. Aber es ist nicht die Kerkerhaft, die Johannes dem Täufer zu schaffen macht, sondern die quälende Frage: Ist Jesus wirklich der Messias? Ist Jesus der, für den ich ihn gehalten habe, oder vielleicht doch nicht? Seine Jünger haben Johannes dem Täufer berichtet von Jesus, von dessen Reden und Taten, von seiner Zuwendung zu den Schwachen und Armen und von der religiösen Bewegung, die Jesus ausgelöst hat. Aber was Johannes nicht gehört hat, ist, dass Jesus das tut, was er erwartet hätte. Er hört nicht, dass Jesus aufräumt, Gute und Böse trennt und die uneinsichtigen Sünder vernichtet und das Messiasreich mit Macht und Kraft aufrichtet. So hatte das ja eigentlich Johannes angekündigt und er hatte gesagt, schon ist den Bäumen die Axt an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen ins Feuer geworfen. Und der nach mir kommt, ist stärker als ich. Er wird Gute und Böse trennen, die Spreu vom Weizen trennen. Und was Johannes der Täufer dann von Jesus hört, das versteht er nicht. Das kann er nicht übereinander bringen, das kann er nicht einordnen. Für ihn beißt sich das. Seine Vorstellung von dem, wie der Messias doch eigentlich handeln müsse, und das, was er da von Jesus hört. Wo bleibt das Gericht? Herodes und andere können weiter ihr Unrecht treiben. Und was ist mit den Verheißungen? Sind die wirklich in Jesus erfüllt? Und was ist mit ihm, mit Johannes dem Täufer, mit seiner Berufung? Wenn Jesus nicht der Messias ist, ja, dann war doch alles umsonst. Sein ganzes Leben, sein Weg in die Wüste, sein Weg an den Jordan, sein Weg ins Gefängnis, alles, wofür Johannes der Täufer eingetreten, wofür er gelebt und gearbeitet hat, ist plötzlich sinnlos, wenn Jesus nicht der verheißene Messias ist. Und so stelle ich mir vor, wie Johannes der Täufer mal in seiner Zelle umhertigert, mal sich in eine Ecke verkriecht und ständig am Grübeln ist. Seine Gedanken drehen sich im Kreis, er kommt nicht zur Ruhe, nachts kann er nicht schlafen, weil ihn seine Fragen und Zweifel umtreiben. Kennt ihr solche Nächte? Ich kenne sie, man wälzt sich schlaflos hin und her und die Gedanken kreisen. Die Ursachen können ja ganz verschieden sein. Manchmal laufen Dinge nicht so wie geplant. Plötzlich gibt es Konfliktsituationen mit jemandem, der einem eigentlich wichtig ist. Angst vor Prüfungen, Zukunftsangst, Probleme im Beruf, Familie und so weiter. Und ich vermute, einige haben dann auch schon Ähnliches wie Johannes der Täufer erlebt. Unruhige Nächte wegen Glaubenszweifel. Lohnt es sich eigentlich noch zu glauben? Lohnt es sich, auf Jesus das Vertrauen zu setzen? Oder war das doch alles irgendwie nur Täuschung? Wo bleibt denn Gottes Eingreifen? Wo bleibt seine Hilfe? Wir haben vielleicht gebetet um die Genesung eines Menschen in unserer Nähe und Gott heilt nicht so, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Eltern haben durch Gebet und Vorbild versucht, ihren Kindern Jesus nahezubringen, doch diese gehen ganz andere Wege. Wir haben gedacht, genau zu wissen, was für unser persönliches Leben oder für unsere Gemeinde dran ist, und müssen feststellen, wir sind in der Sackgasse. Hindernisse verstellen den Weg. Und mit Blick auf die Welt und was in der Welt so abgeht, da kann man sich fragen, wo bleibt denn nach fast 2000 Jahren das Reich Gottes? Bis heute lassen Tyrannen wie Herodes mehr als ein Dorf umbringen und machen die Wahrheitszeugen mundtot. Bis heute werden viele Tränen geweint, gibt es schreiendes Unrecht und große Not rund um den Erdball. Liebe Schwestern und Brüder, von Johannes können wir eins lernen, etwas Entscheidendes. Johannes zweifelt, er hat Fragen, aber er resigniert nicht. Er zweifelt, aber er verzweifelt nicht. Er verbittert nicht. Er hadert nicht mit sich, seiner Situation, sondern er wendet sich an Jesus. Er schickt einige seiner Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und wie reagiert Jesus darauf? Mir ist zunächst mal aufgefallen, was Jesus nicht sagt. Zum einen, Jesus sagt nicht, wie kannst du nur zweifeln? Lieber Johannes, du müsstest es doch eigentlich besser wissen. Du warst doch dabei, als du mich getauft hast. Du hast doch auch die Stimme vom Himmel gehört, die Stimme Gottes. Das ist mein geliebter Sohn. Johannes, ich muss sagen, ich bin enttäuscht von dir. Nein, das sagt Jesus nicht. Jesus tadelt Johannes nicht, macht ihm keine Vorwürfe. Und er sagt auch das nicht, was vielleicht manche Christen sogar sagen, man darf keine Zweifel haben, man muss nur fest glauben. Oder gar Zweifel ist Unglaube. Nein, Jesus nimmt Johannes und seine Frage, bist du der, der kommen soll, ernst. Und liebe Schwestern und Brüder, Jesus nimmt auch unsere Fragen und Zweifel ernst. Jesus schickt uns nicht weg, wenn wir mit unserem Fragen, mit dem, was wir nicht verstehen, zu ihm kommen. Wenn wir mit unseren Klagen, ja vielleicht sogar mit unseren Anklagen zu ihm kommen. Denn Jesus weiß, unser Glaube ist immer auch angefochtener Glaube. Zweifel kommen vor. Und sie sind nicht schlimm. Schlimm wäre nur, damit allein zu bleiben. Auch wir dürfen uns ohne Scheu an Jesus wenden, mit allem, auch mit Fragen, Zweifeln und mit all dem, was wir nicht verstehen. Und das Zweite, was Jesus nicht sagt, ist ja oder nein. Jesus gibt Johannes dem Täufer nicht so eine Antwort, wie der sie erhofft hätte. Er sagt nicht einfach, ja, ich bin es. Sondern er sagt, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gehört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Warum antwortet Jesus so? Hätte das wirklich Johannes dem Täufer geholfen, wenn Jesus gesagt hätte, ich bin der Messias? Hätte das Johannes den Täufer überzeugt und seine Zweifel weggeräumt? Ich vermute mal nicht. Denn so einfache Antworten, so nach dem Motto, ich sag dir jetzt mal, wo es lang geht und was richtig ist, solche einfachen Antworten, das wissen wir doch auch, helfen uns letztlich ja nicht. Meistens zumindest. Und Jesus erweist sich hier als echter Seelsorger. Man könnte sagen, geradezu als moderner Psychotherapeut, der weiß, wie wichtig es ist, dass der Klient sich selbst die Lösung erschließt und sie ihm nicht aufoktroyiert wird. Und deshalb öffnet Jesus durch seine Antwort dem Johannes einen möglichen Denkweg, einen Ausweg aus Zweifel und Nichtverstehen, der auch für uns hilfreich ist, wenn wir an Jesus und seinem Handeln zweifeln bzw. es nicht verstehen. Geht zu Johannes und berichtet, was ihr hört und seht, sagt Jesus zu den Boten. Hören und sehen. Um das zu tun, muss ich meine Antennen ausfahren und wahrnehmen, was außerhalb von mir geschieht. Das heißt, der Ausweg aus Zweifel und Fragen beginnt mit dem Wegsehen von mir selbst. Solange ich nämlich nur um mich drehe, meine Gedanken sich ständig wiederholen und ich völlig auf mich bezogen bin, kann ich auch gar nichts anderes wahrnehmen. Und der Ausweg aus Zweifeln und Fragen beginnt mit dem Hinsehen, mit dem Öffnen für andere Perspektiven, für andere Blickwinkel, für neue Einsichten. Bis auf den letzten Satz dieser Antwort Jesu, glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt, besteht der Rest der Antwort aus Jesaja-Zitaten, Jesaja 35. Das heißt, Jesus erinnert eigentlich den Johannes an das, was der kennt. Der kannte seine Bibel gut. Und Johannes soll selbst entdecken, dass das, was durch Jesus passiert, das ist, was Jesaja vorausgesagt hat. Menschen erfahren Heil an Leib und Seele. Ich finde das gut. Jesus setzt ihm da nicht einfach so einen dogmatischen Lehrsatz vor, ne? Das musst du glauben, oder nach dem Motto, friss Vogel oder stirb. Jesus gibt keine fertigen Antworten, sondern er fordert uns immer wieder heraus, eigene Antworten zu finden. Und indem Jesus auf die Aussagen der Bibel verweist, und etwas anderes als Johannes haben wir da ja auch nicht, da macht er deutlich, ich bin es, aber nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Das ist der springende Punkt. Denn die Erwartung des Johannes war, der Messias vollzieht als strenger Richter das Gericht Gottes, das Johannes ja angekündigt hatte. Der bestraft alle Bösen, Herodes, die hochmütigen Pharisäer und Schriftgelehrten, die Betrüger, die Ehebrecher und so weiter. Johannes hatte das Gericht angekündigt und die Menschen zur Bußtaufe, zur Lebensänderung aufgerufen. Gott kommt zum Gericht und wird alle hart bestrafen, die nicht nach seinem Gesetz, das er durch Mose gegeben hat, leben. Die Botschaft des Johannes, so sagen wir, ist Gerichtsbotschaft. Man könnte sie so zusammenfassen: Leute, der zürnende Gott kommt, deshalb ändert euch. Nun handelt Jesus aber ganz anders, als Johannes gedacht hat. Anstatt alle Sünder zur Rechenschaft zu ziehen, anstatt mit den Menschen, die Johannes der Täufer ja schon zusammengeschart hatte, nach Jerusalem zu ziehen und den römischen Statthalter und auch den König Herodes aus dem Land zu jagen und ihn, Johannes, zu befreien, also anstatt kräftig dreinzuschlagen, wendet sich Jesus der armen Landbevölkerung in Galiläa zu, heilt Kranke, gibt sich mit Schwachen ab, verbringt Zeit mit Zöllnern und anderen Menschen, die ein frommer Jude nur verachten konnte. Jesus handelt anders, als Johannes sich das vorgestellt hat. Anstatt Gericht, liebevolle Zuwendung. Und ist die Botschaft des Johannes des Täufers Gerichtsbotschaft gewesen, so ist Jesu Botschaft Gnadenbotschaft. Und anstatt, wie Johannes zu sagen, der zürnende Gott kommt, ändert euch, heißt es bei Jesus umgekehrt. Der gnädige Gott ist da, deshalb ändert euch. Und dieses Neue, dass nicht Gericht, sondern Gnade das erste Wort Gottes ist, das hat Johannes der Täufer nicht verstanden, noch nicht. Er ist zu sehr gefangen in seinen Vorstellungen, wie der Messias zu sein habe. Und seine Zweifel kommen eben daher, dass Jesus anders handelt, als Johannes das erwartet hat. Liebe Schwestern und Brüder, kommen nicht unsere Zweifel, unser Nichtverstehen auch daher, dass wir eine bestimmte Vorstellung von Jesus haben, beziehungsweise eine bestimmte Vorstellung, wie und was er jetzt tun müsse. Und unser Gedankendenken ist fixiert auf unsere Vorstellungen. Und Jesus, wenn Jesus nicht genauso handelt oder reagiert, dann zweifeln wir. Nun könnte es aber doch auch sein, dass unsere Vorstellung von Jesus und seinem Handeln unseren Blick so sehr einengen, dass wir gar nicht frei sind, zu erkennen, dass er längst am Werk ist. Anders vielleicht, als wir das gedacht haben. Wir erwarten vielleicht, dass er auf eine bestimmte Art und Weise unser Gebet erhört und hilft. Und übersehen, dass er in ganz anderer Weise schon längst an unserer Seite ist. Oder wir erwarten, dass er uns lautstark mitteilt, was Sache ist, und überhören deshalb, dass er schon längst angefangen hat, leise zu reden. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus möchte nicht, dass wir Anstoß an ihm nehmen, uns über ihn ärgern, sondern er möchte uns dafür öffnen, ihn immer wieder neu zu entdecken. Sein Handeln, so anders oder auch unscheinbar es sei, zu sehen. Und deshalb müssen wir die Brille unserer Vorstellungen abnehmen und uns von ihm und von der Bibel neue Hinweise und Perspektiven geben lassen. Geht zu Johannes und berichtet, was ihr hört und seht. Mit diesem Auftrag hat Jesus dann die Boten zu Johannes zurückgeschickt. Ob es Johannes dem Täufer leicht gefallen ist, sich von seinen Vorstellungen, von seinem Drehen, um sich selbst zu befreien, durch die Entdeckung, dass Gott immer noch anders, noch größer und noch überraschender handelt, es wird uns nicht berichtet. Aber, liebe Schwestern und Brüder, wir dürfen wissen, immer wieder dann, wenn wir die Erfahrung machen, dass unser Glaube angefochtener Glaube ist, wenn wir merken, dass Zweifel und Nichtverstehen uns auf unserem Glaubensweg immer wieder begleiten, dann müssen wir nicht darin stecken bleiben. Und wenn wir mit unseren Zweifeln und Fragen und Klagen zu Jesus kommen, dann tadelt er uns deswegen nicht. Er nimmt auch uns ernst, so wie damals den Johannes. Und Jesus möchte auch uns immer wieder neue Perspektiven eröffnen und uns in Staunen versetzen über die Größe, Vielfältigkeit und Herrlichkeit seines Heilshandelns. Und wenn wir so für uns, für unseren Glauben neue Perspektiven gewinnen, dann gewinnen wir damit auch Perspektiven für diese Welt und für die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Denn wer Hoffnung hat, kann auch Hoffnung weitergeben und Hoffnungszeichen setzen. Ich habe einen Text gefunden, der beschreibt, was passieren kann, wenn Menschen durch die Botschaft Jesu neue Perspektiven bekommen und anfangen, in ihrer Umgebung Hoffnungszeichen zu setzen. Da heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nehmt euch zu Herzen, was ihr hört und seht. Geht hin und sagt es anderen weiter. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören. Die Botschaft der Gottesliebe wird weitergesagt, Menschen horchen auf und ändern ihren Sinn. Verstoßene Kinder finden jemand, der sie liebt. Farbige Studenten bekommen Zimmer. Deutsche und türkische Kinder dürfen zusammenspielen. In den Familien werden abends Gespräche geführt. Ehepartner blicken sich wieder in die Augen. Der Leistungsdruck lässt nach. Der Konsum sinkt. Man kann atmen in den Innenstädten und Trabantenstädte werden wohnlich. Auf dem Rasen dürfen Kinder spielen. Ghettos gehören der Vergangenheit an. In Altersheimen lässt es sich leben. Süchtige kommen los. Depressive legen die Schlaftabletten beiseite. Traurige lächeln. Verhärtete können weinen. Besserwisser hören zu. Gleichgültige falten die Hände. Abgeordnete vertreten die Interessen der Schwachen und der Gegner kommt zu Wort. Kapital fließt in die Entwicklungsländer. Gespräche über Frieden sind ernst gemeint und haben spürbare Folgen. Allen wird das Evangelium verkündet, die Botschaft, dass Jesu Herrschaft die ganze Welt erneuert. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.